Willkommen zu Black and White Live Unfiltered. Ich bin Erika.
Und ich bin Sabrina. Wir laden euch ein auf eine schonungslose Reise und die ungeschminkte Wahrheit über unser Leben in den 40ern.
Jede Episode ist ein Mosaik aus ehrlichen Gesprächen, die euch inspirieren und zum Nachdenken anregen können.
Wir sind mal laut, mal leise, aber immer authentisch.
Mit einem Fuß im Business und dem anderen auf dem Spielplatz.
Willkommen bei Black and White Live Unfiltered.
Heute ist unser Thema Geburt. Ich habe mir gedacht, ich frage die Sabrina mal. Ich meine, nicht, dass ich sie nicht schon gefragt hätte. Ja. Wie die Geburten ihrer Kinder waren und generell so und dieses Thema Geburt.
Ja, man sagt ja nicht umsonst, es war eine schwere Geburt. Wobei es war gar nicht schwer, es war mehr bei Milo emotional vorher nicht leicht. Ich habe mich wahnsinnig gefürchtet. Ich habe so eine Angst vor der Geburt gehabt.
Mhm. Also, hast du eigentlich einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht?
Selbstverständlich.
Ja, als gemeinsam mit dem Papa.
Genau. Also beim Milo schon, beim Henry habe ich mich vorbereitet genug gefühlt. Da war das dann anders, da habe ich vor der Geburt nicht mehr so Angst gehabt. Aber bei Milo habe ich wirklich Angst gehabt.
Okay, aber die das zweiten hat mit, kann man sowieso nicht vergleichen.
Ja, aber das hat mit einer Voruntersuchung, wir haben eine gynäkologische Untersuchung gehabt und die war wirklich unangenehm und irgendwie ist das so hängen geblieben. Weißt du, das ist so, wie wenn du so einen furchtbaren Zahnarztbesuch hast und dann hast du Angst vor dem Zahnarzt. Und also da ist vorher was passiert, warum ich dann so angstvoll in diese Situation bin. Und ja, der Geburtsvorbereitungskurs, ich weiß nicht, also der Satz, der mir immer in Erinnerung bleiben wird, ist: Wen sind eure Freunde? Und ich habe mich zum Wolfgang damals umgedreht und gesagt: Wenn du das sagst, während ich in den Wehen liege, dann kommst du da nicht lebend raus.
Ja, für manche passen solche Sätze, nicht für jeden. Ich meine, ich finde einen Kurs wichtig, ja, einfach nur, um sich gut informiert zu haben, einfach um ein bisschen Theoriewissen zu haben von einer Fachperson, ja. Also das, ja, erwähne ich schon immer, dass Frauen sowas unbedingt bei Hebammen machen sollten. Ich meine, eigentlich dürfen das ja auch nur Hebammen anbieten. Alles andere ist einfach nicht seriös. Und ja, genau.
Ja, also, der Kurs insgesamt war schon gut. Also glaube ich auch, dass du das einmal als Paar alles hörst. Weil natürlich, ich habe schon viel recherchiert und mir irgendwelche Bücher besorgt und online geschaut. Also ich habe diese Baby-App gehabt, heute ist ein Baby so groß wie eine Erbse und morgen wie eine Kiwi und dieses Ganze und heute passiert das im Körper und das und da, es war ja total aufregend, also
ja.
Beim ersten Kind natürlich mehr als beim zweiten, da gehst du irgendwie ganz anders ran, da kennst du deinen Körper aber auch, wie er sich in der Schwangerschaft verhält, schon anders und ja, ich muss sagen, beide Geburten am Ende schon ein paar kritische Momente gehabt, aber alles gut verlaufen, also zu dem, was ich sonst so höre, was alles sein kann, muss ich sagen, war das okay. Ich meine, ein Spaziergang ist sowas, glaube ich, selten, aber
für Macher, okay. Ja, es ist wirklich ganz unterschiedlich. Also, ja, es ist ganz unterschiedlich, wie man das, ja, erfährt natürlich. Manche haben ein Pech, haben einfach keine schöne Geburtserfahrung. Es ist ja im Endeffekt etwas, ja, was man nicht schon so richtig beeinflussen kann nicht. Du weißt ja nie, was passiert. Aber du hast ja beim zweiten eine private Hebamme, also private Geburtsbegleitung gehabt. Warum hast du das beim ersten trotz dieser Ängste nicht genommen?
Weil ich es gar nicht so richtig am Schirm gehabt habe. Ich habe immer am Schirm gehabt, okay, ich nehme einen Frauenarzt mit und es ist dann ein Team vor Ort, aber ich war eigentlich, glaube ich, nicht so gut informiert, was das alles angeht über meine Möglichkeiten. Also ich habe das mehr oder minder so gemacht, wie ich es von anderen gehört habe. Da habe ich gedacht, ja, okay, das passt schon. Also mein Arzt kommt dann hin und das sind Hebammen. Und dann über die Jahre habe ich einfach mehr zu dem Thema erfahren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nein, mein Arzt geht dann nicht mit, weil ich habe dann den Arzt gewechselt. Passt, dann hätte ich aber gerne private Hebamme mit. Also das hat sich eigentlich entwickelt.
Ja, das finde ich spannend und finde ich eigentlich dann auch spannend und schade zugleich, dass da einfach für mich merke ich, dass da die Aufklärung noch nicht da ist. Einfach noch immer, und das höre ich ja sehr oft von Frauen, also wenn sie halt im privaten Setting gebären, da ist eh mein Arzt oder meine Ärztin dabei, aber die kommen ja erst am Ende, also dass man einfach nicht weiß, okay, aber die Betreuung übernimmt die Hebamme und eigentlich ist die so die Hauptperson, finde ich schade. Habe ich überhaupt nicht gewusst. Ja, voll. Ja, und das wissen die meisten nicht. Und dann kommt halt die Überraschung. Und die es wissen, die nehmen sich meistens dann eine private Geburtsbegleitung, weil sie einfach die Wichtigkeit im Vorfeld erkennen.
Ja, und da habe ich mich schon viel besser aufgehoben gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Also allein dann, okay, es geht los und du spürst die Wehen kommen. Ich meine, beim Henry einen Blasensprung gehabt, dann habe ich relativ schnell gemerkt, da stimmt was nicht, aber bei Milo ist es so schleichend gegangen und dann fast ins Krankenhaus und irgendwie ab dann habe ich überhaupt nicht gewusst, was los ist. Soll ich jetzt vorher anrufen? Soll ich einfach sagen, da bin ich? Was passiert jetzt mit mir und vor wem stehe ich denn dann eigentlich und ist mein Arzt jetzt verfügbar oder was passiert jetzt als nächstes? Das habe ich eigentlich so nicht wirklich gut, also das war mir nicht klar, wie dann der Prozess abläuft, obwohl ich im Krankenhaus war, ich habe mein Krankenhaus auch angeschaut, die wird der ganze Prozess erklärt, aber das ist irgendwie trotzdem an mir vorbeigeschwappt beim ersten Mal.
Aber bei vielen, und das finde ich einfach, ich überlege mal, wo setzt man eigentlich an, wann ist der richtige Zeitpunkt in der Aufklärung rund um das Thema?
Ja, ich glaube, in dem Moment, wo du deinen Mutter-Kind-Pass kriegst und schwanger bist, muss das irgendwo aufschlagen. Das sind die Optionen und nicht jeder Arzt geht ja in jedes Krankenhaus. Also bis ich das einmal rausgefunden, also das ist alles so.
Aber das wäre dann Arztsache, weil die Hebamme siehst zum ersten Mal zwischen 18. und 22. Schwangerschaftswoche, da hast dich schon längst in einer Klinik angemeldet, da hast du einfach, genau, und im Idealfall hast du dich da bereits um eine private Geburtsbegleitung gekümmert. Arzt, Ärztin als aufklärende Personen wird es nicht geben. Ja, das ist einfach ein Konkurrenzdenken da. Es ist einfach ein Konkurrenzdenken ihrerseits da. Deswegen frage ich mich, wo ist der richtige Zeitpunkt, an Frauen heranzutreten? Wahrscheinlich müsste das in den Schulen mit aufgenommen werden, dass man sagt, okay, das ist Geburt, das sind Möglichkeiten oder ich weiß es nicht.
Ja, oder wenn du den Mutter-Kind-Pass, den kriegt ja auch jede Mutter in Österreich. Wieso kriegst du da nicht auch noch eine Broschüre dazu? Oder vielleicht habe ich die sogar gekriegt und ignoriert.
Wie viele lesen das dann? Ja, wie viele lesen?
Ja, das habe ich mir schon alles irgendwie durchgelesen.
Du, aber es gibt ja noch ganz viele andere, so wie Tausende, also ich weiß nicht, wie viele gar nicht wissen, dass es nachher die Möglichkeit der Nachbetreuung gibt, die von der Krankenkasse übernommen wird sogar. Dann denke ich mal so schade drum.
Ja, voll.
Ja,
das sind die Möglichkeiten, die du dann hast eigentlich.
Ja, und dass viele einfach die gar nicht so die Klinik nach ihren Wünschen aussuchen, so okay, was ist mir wichtig, sondern viele denken, Privatkliniken seien besser. Also Bad News, nein, in keinster Art und Weise. Das Einzige, was in einer Privatklinik besser ist, ist das Essen. Punkt. Geschichte beendet. Ja, es ist so. Wenn mich die Leute fragen, sage ich, nein, es gibt nichts, was dort besser ist. Es arbeiten nicht die besseren Hebammen dort, weil welche Ausbildung hätten die? Der Betreuungsschlüssel ist nicht besser. Hebammenseits verdient man im Privatspital, by the way, weniger als im öffentlichen Bereich. Nein, also als Gebärende gibt es eigentlich keinen Vorteil, wenn nicht sogar den ein oder anderen Nachteil.
Ja, das weißt ja auch alles nicht. Weißt du, du hast keinen Zugang zu Informationen. Ich habe mir ja einige Krankenhäuser angeschaut. Also ich habe, by the way, in einem Privatspital die Kinder zur Welt gebracht, in Döbling. Also nachdem das beim ersten Mal gut funktioniert hat, habe ich es gekannt und beim zweiten Mal hat sich die Frage dann nicht mehr gestellt. Ja, das Essen ist wirklich gut, die Zimmer sind halt wirklich total schön. Und alles andere kann ich mir Es ist einfach nur ein Gefühl. Mehr, du kannst von außen nicht beurteilen, finde ich, als Patient. Also ich habe von Freunden gehört und von Bekannten, die haben gute Erfahrungen gemacht und dann schaust du an, recherchierst online, aber viel mehr kannst du, weiß ich nicht, kannst du die Informationen rausfiltern, versuchen.
Also da ist wieder die Aufklärung fehl. Ich habe letztens eine Frau gefragt, na, warum sie sich jetzt in einem Privatspital angemeldet hat, was sind die Gründe, bla bla bla. Und nur als Info, es gibt halt einfach keine Kinderintensivstation. Wenn was wird, wenn was passiert, dann muss das Baby transferiert werden und nicht immer bekommt die Mama auch in dem Spital ein Bett. Dann kann es sein, du bist getrennt von deinem Baby. Und das
sagt dann ja vorher niemand.
Nein, weil natürlich also, Privatspital ist Privatwirtschaft, ja. Die wollen ja Geld verdienen am Ende des Tages, geht es ja darum. Das wissen einfach wenige und das finde ich schade. Das finde ich schade. Für mich war immer klar, entweder bleibe ich zu Hause oder ich gehe in ein Spital mit allem drum und dran und habe dieses Setting, einen Knopfdruck, wenn was ist und die ganze Mannschaft steht da. Das dazwischen wäre für mich persönlich nicht in Frage gekommen. Aber
ja, Hausgeburt war bei mir nie ein Thema. Da hätte ich viel zu viel Respekt gehabt irgendwie. Also da hätte ich das Gefühl gehabt, ich bin komplett von der medizinischen Versorgung abgeschnitten. Und bei mir war es bei beiden Kindern dann schon so, dass ich kurz überlegt habe, okay, wir müssen einen Notkaiserschnitt machen und die Atmung war immer wieder ausgesetzt. Also
Da wär's dann halt im Vorfeld schon, also wenn sich das abzeichnet, dann hätte man transferiert, also wäre man schon gefahren. Was wollte ich sagen? Hausgeburten muss man fühlen. Also
ja, ich
finde es auch nicht schlimm, wenn man das jetzt nicht für sich entscheidet. Das Wichtigste ist einfach, dass man sich die dementsprechende Kollegin bitte sucht, die ihre Grenzen kennt.
Ja.
Das ist wichtig. Aber was war schön bei der Geburt? Dieses, haben die gleich geschrien, dieses Drauflegen, warst du verliebt in oder hast das nicht so gespürt sofort? Finde ich ja auch, das ist ja nicht bei jedem gleich.
Also die Geburt von Milo war gegen Ende hin schon eher dramatisch und als er dann da war, hat er eben nicht geschrien und ich habe die Blicke gesehen zwischen Arzt und Hebamme und das war eher sehr kritische Minuten, wo ich nicht gewusst habe, was da eigentlich gerade passiert ist und ob das alles gut funktioniert hat. Also da habe ich wirklich Angst gehabt. Dann war das so ein total faszinierender Moment. Du schaust diesen kleinen Menschen an, der hört, dass dir rauskommt. Und
wäre ich gleich emotional, wenn
das
ich dran denke.
Das ist der Baby und irgendwie kannst du, also okay, das ist es ja. Also,
ja, man
so
kann das nicht glauben, oder? Und irgendwie
versuchst du dann so, alles zu erfassen. Sind die Finger vollständig, die Füße, hat er zwei Ohren, die Augen, das Gesicht, ist alles da, wo sein soll. Und also es geht so zack, 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 und du versuchst alles irgendwie abzuspeichern. Das ist so Wahnsinn.
Und der Geruch, oder?
Das kann ich mir, also das ist erst später gekommen, finde ich, dieser Babygeruch, aber am Anfang, ja, es ist faszinierend. Und wir haben dann ein Familienbett gehabt und das, so ein Familienzimmer, also bei beiden Kindern habe ich das gehabt. Das finde ich total schön. Also wenn du dann wirklich so als Familie ein paar Tage, wir waren so zwei, drei Tage, also beim Henry war sowieso Covid. Das heißt, es war rausgegeben, also wer draußen war draußen dann. Und beim Milo, das mit dem Familienbett war einfach schön, weil dann ist der Partner auch da und irgendwie, dann schaust du die ganze Zeit das Kind an.
Ja, man macht nichts anderes.
Du machst nichts anderes.
Nein.
Und
jede kleine Bewegung wird studiert.
Und ich weiß noch, meine Freundin war dann zu Besuch und sie hat gesagt, boah, der ist so brav. Und ich habe gesagt, ja, arg, es ist eigentlich total easy, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Also beim ersten Kind möchte ich dazu sagen, nicht wissentlich. Also dass das natürlich total normal ist und sich das in den nächsten Wochen und Monaten rapide ändern wird. Aber ich habe mir gedacht, was haben denn alle für einen Stress? Mhm. Und ich glaube, die Natur richtet das schon ganz gut ein manchmal. Damit du, also jeder kriegt ja, wie viel er halt Vertrag, sagt man ja. Und das war wirklich, ja, am Anfang eigentlich, ja, kleines Bündelein Schlafenes und mein Gott, so lieb.
Ich
habe 60.000 Fotos in 400 Schlafpositionen. Es ist wirklich, ich schaue mir das heute noch gern an. Und dann schreibe ich, weißt du, der Milo ist schon so groß, ich meine, er wird 10. Und dann sage ich, Mascha, du warst so ein kleines Baby. Und dann erinnere ich mich an die Sätze, die meine Eltern auch zu mir gesagt haben. Und denke mir, okay, jetzt ist ja. soweit. Also jetzt spüre ich, was.
Naja, so sieht man das einfach an den Kindern. Und ja, also das ist schon.
Kein Jahr gealtert, weißt du, und der wird schon 10.
Nein, es ist ein Wahnsinn. Es ist wirklich ein Wahnsinn.
Das mag ich. Ich mag diese Wunder der Natur und der Wissenschaft. Die sind
so wie Geburt halt. Und
das Wunderleben, ja. Man kann es sagen.
Ach Gott, na, ich war so echt im Vorfeld so gespannt, wie der ausschaut und ob er Haare, ich meine, dass er Haare haben wird, war mir klar, weil ich meine, haha, geht ja gar nicht anders bei mir. Und das fand ich so, dass ich wollte einfach die ganze Zeit wissen, wie schaust du aus?
Ja. Man kann sich das nämlich nicht vorstellen. Ich meine, kann man schon, ich habe so eine App, wo du die Gesichter der Eltern zusammen hast, aber was da rauskommt, ist war so schrecklich, dass ich mir dann nur gewünscht habe, es gibt bitte nicht so. Ich meine, mein liebster Kind immer, aber wenn es dann auch noch lieb ausschaut, ist es so hilfreich, glaube ich. Aber das war so schlimm, so schier.
Aber wie gesagt, es ist ja immer,
gedacht, oh Gott, bitte.
Sie schauen ja immer süß aus für einen selbst, weil ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt die Fotos anschaue von kurz nach der Geburt, na, Gott sei Dank hatte ich diese Hormone. Weil, also,
ja.
Na,
ich
so
möchte nur sagen, der Henry war wirklich, der war komplett blau im Gesicht, der war komplett zerquetscht. Und ich habe das nicht gesehen.
Ja, man sieht
das. Der Lukas hat den angeschaut und gesagt, puh, schaut aber wild aus. Ich so, wo denn? Und ja, das ganze Gesicht, und ich so, ich sehe es nicht. Und dann haben wir wirklich Fotos rumgeschickt von einem Baby mit einem komplett blauen Kopf. Und ich habe das einfach nicht gesehen. Und heute schaue ich mir das an und denke ich mir so, oh Gott, bitte, wie kann man sowas schicken? Wo ist da der Mensch, der das reguliert, dass Eltern sowas nicht machen? Und der war einfach grün und blau und zerquetscht und alles irgendwie zusammengeschoben. Und, aber für mich, weil also,
das ist, ja, das war bei mir auch
immer süß und rosa-rote Bäckchen und einfach perfekt,
Ich denke mir auch bei dem Foto, das ich versendet habe, so, bitte, habe ich das nicht gesehen? Aber Nein. Ich fand ihn so süß. Ja. Sie ist so herzig gewesen.
Und für mich das schönste Foto ist wirklich dann, also beim Henry war der Milo bei seinem Papa übers Wochenende. Das hat die Natur auch gut getimt, weißt du, das war alles irgendwie so ein bisschen gemanagt und dann habe ich ihn gekriegt. Gut, wahrscheinlich habe ich ihn gekriegt, weil ich am Vortag einen halben Kilo Ingwer gegessen habe, den Tag mit einem Ingwer-Tee gestartet habe und jetzt kommt es nicht wissentlich, dass Ingwer wehenfördernd ist. Ja, naja, und dann ist halt irgendwann auch losgegangen. Aber ich habe so Lust drauf gehabt, dass ich war offensichtlich auch bereit.
Wahrscheinlich, und weil es geht süßeste, nur, wenn du bereit bist.
Ja, und das süßeste Foto war für mich dann wirklich, wo der Milo das erste Mal mit Lukas den Henry haltet.
Oh, süß.
Ach Gott, das schaue ich mir heute noch an. Das ist so lieb. Und dann sehe ich, was der Milo noch für Baby war eigentlich. Und der ist mir damals schon so groß vorkommen. Also ja.
Das ist eh immer das Gleiche.
Ach Gott, jetzt schwappen alle Hormone bei uns über.
Na, also für mich ist ja das Thema definitiv abgeschlossen, aber ich meine,
same.
Ich werde jetzt auch, ich habe jetzt einfach bald Geburtstag und in meinem Alter passt das nicht mehr. Nein. Und ich hätte auch die Nerven nicht und da wie viel schon so selbstständig und meine größte Angst wäre, auch wenn ich jetzt wenn das in einer intakten Beziehung passieren würde, wäre dennoch meine Angst, wieder alleine zu sein. Und das weiß ich, würde ich nicht noch einmal schaffen wollen auch. Aber wie auch immer, jetzt kommen wir zur Geburt zurück. Ja, oh Gott, so herz.
Ach, so
da lief auch so ein kleiner Piranha, also ich habe ihn gleich angelegt. Mm. Und dann hat er gesaugt und, oh Gott, ich halte es nicht aus.
Weil dieses Geräusch,
ja.
Das hat mir über wirklich lange Zeit dann begleitet. Und ich weiß nicht, ich habe dann so Remote-Meetings gehabt mit dem Baby, mit der Agentur halt,
ja.
Und ohne Bild. Und irgendwann hat jemand gesagt, was ist das dauernd für ein Geräusch? Die haben das natürlich nicht gekannt. Und ich so, ich stille. Ah, okay. Und dieses Reinschmatzen die ganze Zeit.
Na, ich finde auch bei
dieses Ansaugen.
Bei Hausbesuchen, wenn ich das dann, weißt du, dann sehe ich das ja immer wieder und dieses wenn so runterschlucken und dann so richtig zufrieden so ins Koma fallen. Man, Gott, das ist süß. Das herzig.
Ich finde das schon, also ich habe ja das Glück, muss man fast sagen, ein bisschen gehabt, dass ich beim Henry in die Covid-Zeit reingefallen bin, in den kompletten Lockdown. Was insofern schön war, weil du dann eh in deiner Babyblase bist und in dieser Bubble und da ist eh kein Platz, dass von außen was reindringt und das echte Leben pausiert. Und jetzt, und dann hat das echte Leben irgendwie für alle pausiert und ich habe überhaupt kein Bedürfnis gehabt oder die Sorge gehabt, mein Gott, ich versäume das oder das oder das oder ich möchte eigentlich dorthin und dorthin, weil das hat es eh nicht gegeben. Und dann sind wir zu Hause auf unserer Couch gesessen, Woche über Woche über Woche und ich würde es nie wieder anders machen. Das war, also, das war wirklich schön, dass sich das so, dass sich das so ausgegangen ist.
Ja, voll. Für diese ich würde einiges anders machen. Meine Geburt und nachher bezogen. Ja, also Geburt einfach, ich war ja damals schon alleine und ja, wie soll ich sagen, ich würde mich von jemand anderem begleiten lassen. Mhm. Ja, also das hat dann, nicht, dass das so schlecht war, aber es, ja, ich glaube, es wäre anders verlaufen. Aber wie gesagt, ich bin im Reinen mit dem Ganzen, aber ich glaube auch, dass die Hausgeburt geklappt hätte in einer anderen Situation, privaten Setting. Und die Zeit danach würde ich definitiv anders planen. Also ich würde mir eine Doula nehmen, die wirklich zu mir kommt, Haushalt schubt. Ich habe das ja alles, den Haushalt weiß ich gar nicht, wie. Das kann ich mich nicht erinnern. Ich wurde schon mit Essen beliefert, aber trotzdem, ich war einfach alleine.
Ja, ich glaube, dass das wirklich, ich kann mir da überhaupt nicht reinspüren, natürlich, aber ich kann mir an eine Situation erinnern mit Milo. Du machst dir nichts und du machst trotzdem so viel und irgendwie geht sich nichts aus. Und ich weiß auch, dass ich einmal damals zum Beispiel gesagt habe, bitte geh halt nicht in die Arbeit, bleib einfach da. Weil es mir gerade sowas von zu viel war an dem einen Tag und ich mir echt gedacht, wie soll ich diesen Tag rumbiegen? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da eben nie jemand ist, wo du sagen kannst, bitte hilf mir oder.
Also das waren wirklich harte Wochen und Monate für mich. Also das erste Jahr war richtig schlimm. War richtig, richtig schlimm.
Hat auch viel geschrien, gell, hast gesagt.
Ja, und das, wenn da so gar niemand da ist. Ich meine, ja, meine Mutter hat dann schon geholfen, aber die wohnte nicht in Wien. Ich habe ihre Hilfe auch so schwer annehmen können. Und von Freunden kannst du auch nicht verlangen, dass ständig da ums Eck stehen oder so. Also das würde ich definitiv anders machen. Ja. Dieses,
schwer, wenn du alleine bist, ja.
Ja, es ist einfach auch nicht vorstellbar, weil es kommt, wie du sagst, nie jemand. Ja. Nie. Ja. Es ist einfach, du kannst aber auch nicht die schönen Momente teilen.
Ja.
Das ist klar.
Ich stelle mir auch wirklich diesen Moment, oder also wo du weißt, okay, jetzt geht's los, jetzt kommt das Baby und du gehst da allein durch, stell mir das als wahnsinnig hart.
Naja, ich habe eine Hebamme gehabt und eine, es war damals eine Freundin, die mich begleitet hat. Ja, genau. Also das war dann gar nicht. Okay. Es war schon so, fuck, bist du narrisch, ich bin jetzt dann alleinerziehend. Das kam dann sehr intensiv hoch oder wurde mir erst so richtig bewusst. Ja. Ja, genau. Also das glaube ich, wäre einfach anders.
Was ich verlaufen. Nie gehabt habe, also diese Wochenbett. Zeit, ich habe mich zum Glück, sagen, es war sehr schön, von beiden Geburten sehr, sehr schnell erholt gehabt. Also ich habe das nie, etwas nicht tun können. Passt das jetzt grammatikalisch? Ja. Sondern mir ist einfach gleich wieder gut gegangen. Also ich hab diese Zeit im Wochenbett, mein Gott, natürlich, du liegst mit dem Baby, also ich habe ja bei beiden Babys Dauer gestillt. Ich bin einfach gesessen und habe dir den ganzen Tag angelegt gehabt und habe das einfach ganz nach Gefühl, wie es sich ergeben hat, gemacht, ohne irgendeinen Plan, sondern einfach so, wie ich es spüre. Und dadurch sind wir halt sehr viel Zeit rumgesessen und haben gestillt und gekuschelt. Aber ich habe ansonsten, ich habe gekocht, ich habe geputzt, ich habe gemacht, ich habe, ja.
Ja, aber ich finde dieses Wochenbett sehr wichtig. Das ist mir auch wirklich ein Anliegen, dass ja Frauen das einfach erleben dürfen. Ich sage immer, du brauchst jemanden, der dich bemuttert. Ja, das wäre einfach schön, weil du bist fürs Baby da und es wäre einfach schön, wenn es jemanden gibt, der dich bemuttert für eine Zeit lang.
Ich meine, gut, ich war jedes Mal mit Partner, die waren ja auch da.
Aber nicht alle können bemuttern.
Nein, ich nicht, aber ich habe das auch gern, also ich habe gern Sachen gemacht irgendwie. Also,
es ist trotzdem, ist das einfach schön, wenn man mal einfach auf Pause drückt und in dieser Bubble auch bleibt. Ich finde das schon schön zu beobachten, wenn ich einfach ins Wochenbett komme, die liegen da im Bett, werden von ihren Partnern oder Partnerinnen bemuttert. Das ist einfach, ich finde es auch ein gutes Statement, dass wir Frauen nicht Geburten auch noch nebenbei schaffen. Weil was sollten wir noch alles so? Ach ja, habe ich erst geboren, passt und weiter geht's. Das ist meine Einstellung zu dem Ganzen und das versuche ich auch den Frauen zu vermitteln. Und man muss ja nicht die Mutter haben, die einen bemuttert, weil das funktioniert in den seltensten Fällen recht gut. Aber im asiatischen Raum gibt es ja eigene Hotels für sowas.
Ja, gut.
Und das finde ich schön und wichtig. Genau.
Ich weiß noch, wo ich bei Milo dann raus, überlegt mit dem Henry, weil das Leben ist ja dann irgendwie weitergegangen, Milo wieder in den Kindergarten und ich war ja so stolz. Ich bin ja so mit diesem kleinen Bündel überall hin und dann, weißt du, bin sehr schnell mit ihm rausgegangen im Vergleich zu Milo, da war ich am Anfang skeptischer, weil ich immer gedacht habe, oh Gott, wenn der schreit. Da weiß ich noch, ich bin einmal zum Hannover-Markt gegangen, plötzlich fängt der Schreien an. Dann bin ich im Laufschritt mit dem Baby um mich rumgewickelt nach Hause und dachte, nein, das packe ich jetzt nicht, das geht nicht. Und dann haben wir den nächsten Ausflug wieder um 2 Wochen nach hinten verschoben. Beim Henry, ja gut, dann hat der halt geschrien. Also,
nein, das kannst du auch nicht vergleichen.
Aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ah ja, na, so wahnsinnig stolz, den er, ja.
Ja, man ist ja auch voll.
So lieb, einfach so klar.
Na, urherzig, oder?
Jetzt sehe ich da gerade die Fotos, also bei mir im Büro sind hinten die ganzen Kindergartenfotos, die jährlichen, aufgepickt von beide Kinder. Bitte schaut euch an, wie klein und wie groß sie machen.
Na, ja. Die Zeit vergeht. Im Großen und Ganzen, ich meine, das weiß ich ja, und hattest du dennoch keine traumatisierenden Geburten?
Nein, wobei es bei Milo
oder du hast so es war, halt für dich verarbeitet.
Ja, bei Milo war es so, dass ich definitiv gesagt habe, keine Geburt mehr.
Ja,
also
okay,
bei
das
Milo
ist
war
eh
ich
normal.
Wirklich, es war jetzt kein, also rückwirkend, es ist nichts geschehen, aber es war irgendwie leicht traumatisierend. Ich möchte, nein, Geburt sicher nicht mehr, aber da hat es einfach geholfen, dass die Jahre ins Land ziehen und die Erinnerung ein bisschen verblasst, weil ich jetzt ja keine körperlichen Schäden davon getragen habe. Also nichts, was mich permanent erinnert hat und irgendwie ist das dann abgeflaut, weil sonst hätte es ja den Henry auch nicht gegeben. Aber also irgendwas muss ja
passiert
sein. Aber ich bin wirklich dankbar dafür, dass das zweimal gut ausgegangen ist, weil ja, ich meine, du kennst Geschichten, da brauchen wir gar nicht reden, aber ich habe im Bekannten- und Freundeskreis auch ein paar Storys, wo man denkt, die tun mir wahnsinnig leid und die werden ihr Leben lang einfach mit diesen Folgen zu tun haben und das ist wirklich ja,
körperlich meinst
körperlich,
du? Oder?
Ja. Ja, und somit auch psychisch.
Ja, klar, aber das ist etwas, das kann ich jeder Frau oder auch jeden Mann, weil es gibt ja auch genug, die nachher einfach traumatisiert sind, Männer nach Geburten, das muss man aufarbeiten, weil das ist nichts, was du unter den Teppich kehren kannst, weil niemand kann die Geburt seines oder seiner Kinder beiseite schieben.
Ja, und das ist ja ein wirklich großer Moment, also auch als Paar, finde ich.
Und also, das muss man aufarbeiten und es gibt so viele unaufgearbeitete Geburtsgeschichten, weil wenn das als Frau dir immer ein Bedürfnis ist, immer wieder zu erzählen, dann ist das einfach dein Aufarbeitungsprozess und dann muss man das nicht mit Laien machen, sondern mit Fachpersonen. Wenn
wahrscheinlich
möglich. Ja, naja, ja. Es ist so, mir tun die Frauen halt dann so leid. Ja.
Ich meine, du erzählst ja oft so Sachen aus deinem Arbeitsalltag, was du alles siehst. Also das ist ja wirklich eine Palette und eine Bandbreite. Das ist ja für mich als Laie, die ja nur jetzt die Geburten im Freundeskreis kennt, aber überhaupt keinen professionellen Zugang hat. Wahnsinn, was alles geht und was alles passieren kann und in was für Settings diese Dinge geschehen. Und also
ich habe letztens erst wieder eine Geburtsstory gehört, da ich mir dachte, Wahnsinn. Also ich finde es auch wirklich erstaunlich, dass man trotz mancher Erlebnisse nochmal schwanger wird.
Mhm.
Und das bewusst, also diese Frau, die hatte ein Nierenversagen danach, also die hat ein HELLP-Syndrom, die ist auf der Intensivstation gelegen, mehrere Wochen oder also wirklich lange Zeit. Und die hat sich bewusst für eine nochmalige Schwangerschaft entschieden. Man denkt, wow. Also,
ja, arg. Also das,
weil da ging es ja schon um Leben.
Ja.
Leben oder Tod bei ihr. Das war zeitlang nicht ganz klar. Und das ist dann so.
Ja, ich frage mich dann oft, woher, also spannend, wo da die Motive, ist das das erste Kind gewesen oder hat sie schon mehrere?
Das war das erste. Ach so, und jetzt ist sie mit dem zweiten schwanger.
Okay. Mhm.
Ja. Und das ist halt.
Ja, Wahnsinn. Ne?
Also das sind so. Da weiß ich nicht mal als Hebamme, was ich so sage. Weißt du, wenn du das erzählt bekommst, dann bist du so, okay, wow. Aber die hat das super aufgearbeitet. Mhm. Also die war wirklich super aufgestellt in allem. Also die hat das sehr reflektiert. Aber sie hat diese Schwangerschaft ist noch verheimlicht, also nicht vor ihrem Mann, weil sie einfach Angst hat vor den Reaktionen auch im Freundes- und im Familienkreis, weil die natürlich, also ihre Eltern vermutlich Angst haben jetzt um sie, weil es einmal wirklich schon knapp gewesen
natürlich
ist.
Natürlich auch, aber absolut. Am Ende ist es trotzdem die eigene Entscheidung. Also das ist, aber ich, ja, verständlich.
Na, das Thema.
Ich muss sagen, das Kinderthema, also wie du weißt, ist bei mir auch abgeschlossen. Ich meine, ich bin ja gerade erst, ich habe gerade erst das Gefühl, ich bin aus dem Gröbsten draußen. Henry ist jetzt 4.
Mm.
Jetzt ist das so, dass du sagst, seit einem Jahr circa, okay, ist ja entspannt und es wird immer besser. Also ich bin jetzt aus den, so leid es mir tut, auf der einen Seite zu sagen, aber ich glaube, er ist kein Baby mehr, Erika.
Bitte schreibt das jetzt alle auf.
Er ist kein.
5. April, 12.26 Uhr, er ist kein Baby mehr.
Er wird heuer 5. Aber bitte, wie setzen ihr das? Ich glaube, die Erika, die ist ja mit Babys zusammen, also die ganz kleinen Putzis, die, keine Ahnung, eine Handvoll Mensch sind.
Was natürlich, hat das mit dem zu tun?
Natürlich sieht man dann einen Henry, der jetzt, was wird das sein, 1,10 Meter? Mit 17 Kilo, natürlich sieht sie den immer so als kleines Baby. Aber für mich als Mama ist das ein Baby.
Der spricht volle Sätze.
Ihr solltet sie sehen, die Erika kann ihre Augen gar nicht mehr verdrehen.
Nein,
dann bleiben sie,
der glaube, spricht also volle Sätze und so weiter und so fort. Was hat der mit Baby zu tun? Na nix. Der hat bald deine Kleidergröße.
Habe ich ja gerade gesagt, ich glaube, er ist jetzt kein Putzi-Baby mehr.
Putzi-Baby.
Naja, however, aber ja. Na, also ich muss ja gestehen, ich habe ja schon kurz noch mit einem dritten Kind geliebäugelt, sagen wir mal so, oder diesen Wunsch verspürt. Ich meine, ich habe sehr lang gestillt und dadurch war ich auch sehr lang in meinem Hormon, wie soll ich sagen, Rausch-Baby.
Ist ja auch so.
Es ist ja wirklich so.
Ständige Oxytocin-Ausschüttung.
Ich habe dann mal kurz gerechnet und mir dafür entschieden, ich möchte eigentlich wirklich nicht 50 sein, wenn der dann in den Kindergarten kommt. Also der oder die
nächste. Naja, das wäre halt dann in dem Fall, also wenn du das so gerechnet hast, dann hättest du auch noch dazu einen langen Abstand gehabt zwischen zweiten und
dann
dritten.
Halt 49, also oder 48.
Naja, nachdem du jetzt so jung bist, also.
Ja, schon gut. Jedenfalls.
Also ich hätte ja immer gerne drei Mädchen gehabt. Das war immer so meine Vorstellung.
Na, bist du ausgelaufen?
Aber das Leben hat mir Gott sei Dank auf nicht geplante Art und Weise einen Buben geschenkt. Ich sage immer, es ist ein Privileg, Mama zu sein, weil nicht jeder hat das Glück. Ja. Das ist ein sehr unfair verteiltes Thema. Ganz unfair verteilt.
Und ich habe so mit, also ich fühle so mit jenen, mit die keine Kinder bekommen können, aus welchen Gründen auch immer. Und dann ist ab einem gewissen Alter ist es einfach im Freundeskreis überall. Und
na, es ist,
da musst du so, also ich glaube, das ist so ein Leidensdruck und so ein Weg. Und würde mir echt wünschen, dass jeder, der das möchte, auch die Chance hat.
Ja, also ich, klar bekomme ich es durch die Arbeit viel mit, aber am Ende kann ich mich nicht reinfühlen, weil ich nie in der Situation gewesen bin. Aber ich glaube, das ist relativ schwer als Frau jemals abschließen zu können.
Ja.
Wenn du einen unerfüllten Kinderwunsch hast, also das ist, glaube ich, wirklich nicht easy. Ich würde mir ja für jede Frau eine schöne Geburt wünschen, eh klar. Und deswegen wäre mein Appell auch, sich wirklich gut, dass man sich ja im Vorfeld gut informiert. Und das geht nur über Hebammen. Ich sag's euch, das ist einfach so. ÄrzteInnen, also die übernehmen diesbezüglich eine ganz andere Rolle, ja. Und meistens bist du auch nicht so, du besprichst mit denen ganz andere Dinge als mit der Hebamme. Und ich finde es auch faszinierend, wie oft Frauen bei, ich weiß gar nicht, warum du dann gewechselt hast zwischen ersten und zweiten Kind, Gün, dass viele trotzdem, dass sie unglücklich sind, bei ihrer Gynäkologin oder ihrem Gynäkologen bleiben.
Mhm.
Ich meine, die kann man wechseln, bitte tut's das. Ich habe das letztens erst bei einer Frau gehabt, die war todunglücklich mit der Betreuung, weil sie sich nicht gehört gefühlt hat. Die hat Fragen gestellt, also so wie sie es mir halt erzählt hat, wenn sie eine Frage gestellt hat, war so Augen verdrehen, so, ja, lesen Sie das halt nach. Man denkt,
okay. Ich weiß auch, bei mir der Arzt damals beim Henry gesagt, jetzt muss man unbedingt einen Kaiserschnitt machen, weil die Größe des Kopfes passt, aber die Schultern sind zu breit. Und das ist für Spontangeburt schwierig und geht gar nicht. Und dann habe ich natürlich Panik gekriegt. Nachdem ich ja vor der ersten Geburt schon so Panik gehabt habe, war das nicht unbedingt die Nachricht, die mich irgendwie beruhigt hätte. Und dann bin ich zu meiner Hebamme gegangen und die gesagt, entschuldige bitte, Sie haben ein Kind schon zur Welt gebracht. Jetzt. Ich glaube das nicht. Und ich kenne ihn, ja, macht gern Kaiserschnitt, lasst sich alles besser planen. Sie brauchen keinen.
Ja,
sie brauchen
das,
einfach
das
keinen.
Ist ja auch immer dieses.
Ich bin total zufrieden rausgegangen, habe richtig aufgeatmet, weil ich habe gesagt, okay, wenn ich einen Kaiserschnitt brauche, weil bei Milo habe ich es eigentlich, wie soll ich sagen, da habe ich, das Thema Kaiserschnitt war im Raum und dann zum Schluss Notkaiserschnitt. Und sie hat gesagt, okay, einmal noch pushen und wenn das nicht gewirrt, dann bringen wir das jetzt ab. Und ich habe gesagt, doch, ich schaffe das. Das ist aber auch mit sehr viel Risiko verbunden und eigentlich keine medizinische Entscheidung, die ich zu treffen habe. Und deswegen habe ich gesagt, noch einmal, ist alles gut gegangen, aber noch einmal treffe ich nicht so eine waghalsige Entscheidung aufgrund meines Gefühls, sondern das muss jemand anders entscheiden, damit der Arzt sagt, okay,
ja, aber dann, sie haben dennoch trotzdem gewusst, aber, dass das geht.
Ja. Ja, aber wenn du dann sowas vorher hörst, dann hätte ich das mir nicht getraut, dagegen zu entscheiden. Aber dadurch, dass die Ulla dann gesagt hat, na, bitte, überhaupt kein Thema, wir schaffen das. Das ist überhaupt kein Ding. War ich sehr, sehr beruhigt und natürlich, ja, ich meine, ja, die hat, wie soll ich sagen.
Das ist halt auch oft so, dieses Angstmachen und diese unnötigen Aussagen, boah, der Kopf ist aber riesig. Erstens sind das Schätzungen und zweitens so ein, in dem Fall beim Kopf-Schädel-Becken-Missverhältnis oder mit der Schulter, das lässt sich sowieso erst während der Geburt feststellen. Und ich finde es auch super, es gibt ja so viele Dinge, die ÄrzteInnen sagen, so, ja, nein, niemand will ein Risiko eingehen, deswegen mach mal lieber bla bla bla, ist ja wurscht was. Naja, davon gehe ich aus, dass niemand ein Risiko eingehen will. Niemand geht ein Risiko ein von Haus aus. Das muss man nicht extra erwähnen. Na, was hätte ich denn davon? Nachdem die Klagebereitschaft ja immer größer wird, sage ich, na, welches Risiko soll ich eingehen? Mir im Endeffekt ist das wurscht, Kaiserschnitt. Also hat er mit mir persönlich nichts zu tun.
Ich war schon froh, dass ich diese Geburten erleben habe können. Ich habe wenig Freundinnen, die jetzt sagen, okay, der Kaiserschnitt, das war eigentlich eine super Erfahrung. Also ich war dankbar, dass ich das ausgegangen ist eigentlich und dass ich es nicht machen habe müssen. Und was ich nicht wollte, ist, nur weil es für den Arzt bequemer ist und der dann golfen gehen kann, dass ich automatisch für den Kaiser der Schnitttermin geplant wäre. Weil ja. Wenn ich das für mich entscheide, dass ich dann möchte, dann ist das das eine. Und dann ist das einfach so, die Entscheidung trifft ich aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn das der Arzt für mich trifft, weil für ihn das besser in seinen Tagesplan womöglich reinpasst und es ist seine generelle Planung, dann, also das möchte ich nicht. Und das kannst aber du nicht beeinflussen.
Nein, weil die erzählen da ja schon in der Schwangerschaft richtig, gewisse Dinge, wo du denkst, nein, das Risiko gehe ich nicht ein. Die bringen dich ja schon so ganz langsam, führen sie dich zu diesem geplanten Kaiserschnitt hin. Und das ist schon ein großer Unterschied. Privatspital oder öffentlich. Mhm. Im Öffentlichen macht das niemand. Mhm. Also das ist schon, ja, Privatspital-Setting. Mhm. Naja, wie auch immer. Möchtest du mir noch was sagen?
Nein, eigentlich nicht. Ich habe überlegt, das war eine schwere Geburt, aber das hätte so gut reingepasst, aber wir haben den nicht unterbringen können, weil das war jetzt auch keine schwere Geburt. Wir haben das recht locker runtergesprochen.
Ja.
Das war wieder mal so eine richtig angenehme, kurzweilige Folge. Haben wir zumindest den Eindruck.
Kinder höre ich im Hintergrund immer wieder. Aber
ja, das lässt sich nicht verhindern.
Ja, wir sind halt
Mütter. Die sind noch nicht in dem Alter, wo sie jetzt erst aufstehen gegen Mittag.
Ja, Gott.
Das kommt ja auch noch.
Das kommt noch. Da haben wir noch ein paar Jährchen. So, heute haben wir beide ein paar besondere Dinge vor.
Was hast du vor, Erika?
Nichts.
Erzähl mal, haben wir gerade Kuchen gebacken? Wir haben gerade Kuchen gebacken. Genau. Also mit wir meine ich ja Erikas Sohn, Aviv, und ich.
Ja, die sind in der Küche, sind ein super Team.
Er liebt es, herzukommen und irgendwas zu kochen mit mir. Und jetzt
hilft er auch im Haushalt, räumt den Einkauf mit voll der Sabrina aus. Voll gut,
heute ist Gurkenbestellung gekommen und Aviv so, darf ich helfen, ausräumen? Und ich so, noch nie gehörte Sätze, während meine Kinder sich sofort verzogen haben mit irgendwas vom Einkauf. Ja, toll, wirklich. Und also wir haben einen Kuchen gebacken und Erika, wohin gehst du mit diesem Kuchen?
Ja, heute lerne ich die Kinder von meinem Freund kennen.
So, und jetzt...
Ja, und der Aviv kommt mit.
Ja. So. Der neue Sabrina, alte Freund
übrigens. Sabrina ist so glücklich, die grinst über bis zu den Ohren.
So, jetzt können wir es ja sagen, das war ja auch für mich nicht geschenkt. Das ist übrigens der neue alte Freund. So, alles wieder easy, alles wieder gut, aber die Zeit dazwischen, die wollt's nicht erleben. Also deswegen, wir sind jetzt alle glücklich wieder.
Ja, aber man braucht einfach auch so Freunde wie die Sabrina.
Voll.
Ja.
Und die Erika.
Ja, so, mit mir wird es nicht langweilig.
Na, echt nicht. Wir gehen heute zum Marathon.
Ja.
Der Lukas läuft mit dem Milo.
Ah, der Lukas?
Ja.
Na, das müsste ich mir ja richtig anschauen kommen.
Ja.
Der also, Lukas!
Ja, er ist mit ihm im Augarten trainieren gegangen. Und ich gesagt, Milo ist richtig schnell und zuerst gehen wir Pizza essen. Ich glaube, das wird lustig.
Jetzt bin ich überrascht.
Hoffentlich kommt nicht die Straßenreinigung, bevor sie es über die Ziellinie schaffen.
Ah ja, na bitte.
Na, das machen sie. Und Schulfreunde laufen auch noch mit, das wird richtig nett. Cool. Der Henry hat schon geweint, der möchte auch mitlaufen. Weil ich kurz so mit dem Lukas noch den Kinderwagen in die Hand drücke und sage, fahr den Kinderwagen, dann ist der Henry quasi auch dabei.
Machen sicher genug. Ja.
Da wird er sich freuen.
Na passt, bis zum nächsten Mal.
Bye, bye.